Sie hören den Kurier.
Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB 3 Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1 Giganetz.
Eine Ärztin nahm sich das Leben. Aus Angst, aus Hilflosigkeit, aus Verzweiflung. Sie wurde Opfer von Anfeindungen und Morddrohungen aus der Corona-Leugner-Szene. Meine Kurierkollegin Michaela Reibenwein schrieb in ihrem Nachruf an Lisa Maria Kellermeier treffend: Es sei ein Nachruf, der nicht geschrieben hätte werden sollen. Denn Kellermeier wendete sich an die Behörden, die Öffentlichkeit und suchte Hilfe. Dr. Lisa Maria Kellermeier hatte Angst und das Gefühl, mit ihrer Angst im Stich gelassen zu werden. Fragen der Schuld und untätiger Behörden werden erst geklärt werden müssen. Fakt ist, Kellermeier, die sich als Ärztin für die Covid-Impfung stark machte, wurde zur Zielscheibe der Corona-Leugner-Szene. Eine Waffe der Angreifer waren Hassbotschaften im Netz. Die Täter bleiben vermeintlich anonym. Wer steckt hinter digitalen Morddrohungen? Was sind ihre Motive? Und was können Opfer tun? Wer sind die Opfer? Kann jeder Opfer werden? Mein Name ist Jana Dauer. Es ist Montag, der 1. August und ich begrüße Sie zum Daily Podcast des Kurier. Im Podcast Inside Austria schilderte die Hausärztin Kellermeier, Zitat: Seit 7 Monaten gehe ich nur zum Arbeiten vor die Türe. Alle 2 bis 3 Wochen gehe ich in den Supermarkt, an unterschiedlichen Tagen, Zeiten und in verschiedenen Supermärkten. Kellermeier hatte Angst. Sie lebte zuletzt im Bereitschaftsraum ihrer geschlossenen Praxis. In ihrer Wohnung fühlte sie sich nicht mehr sicher. Für Sicherheitsmaßnahmen in ihrer Ordination investierte sie 100.000 Euro. Leider muss man erkennen, Kellermeier ist kein Einzelfall. Freilich gingen die Angreifer im Falle der Ärztin über die Grenze des Digitalen hinaus, besuchten sie sogar in ihrer Ordination. Seit Beginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen aber häuften sich die Meldungen zu Morddrohungen und Hassattacken im Netz, nicht nur auf medizinisches Personal. Auch auf WissenschaftlerInnen, JournalistInnen, Journalisten, Politiker, PolitikerInnen, die dem zunehmend ausgesetzt sind. Unter anderem begründeten gleich mehrere Regierungsmitglieder ihren politischen Rückzug mit solchen Anfeindungen. Es sei zu viel, sie könnten es nicht mehr tragen. Hassbotschaften im Netz, Hass im Netz, es belastet, schürt Angst. In einigen Fällen ist Leib und Leben in Gefahr. Denn was anonym im Netz beginnt, ist bei Weitem nicht so harmlos, wie sich sogenannte Trolls ihre Taten manchmal wohl denken. Und auch Otto und Ottfriede Normalverbraucher werden Opfer von Hass im Netz. Und diese ist gefährlich. Und dieser Hass kann jeden und jede treffen. Dass das ein Problem ist, hat auch die Politik bereits erkannt. Die Regierung hat dafür 2021 ein Gesetzespaket verabschiedet, damit sich Opfer von Hass im Netz wehren können. Darin heißt es, wenn man Hassnachrichten bekommt, kann man sich an das Bezirksgericht wenden. Das Bezirksgericht erlässt dann einen Unterlassungsauftrag. Dann müssen die Hassnachrichten gelöscht werden. Meistens handelt es sich um Straftaten wie üble Nachrede oder Beleidigung. Üble Nachrede bedeutet, jemand redet schlecht über jemand anderen. Das gilt auch im Internet. Behörden müssen seit der Novelle Ermittlungen aufnehmen. So auch im Fall der oberösterreichischen Ärztin. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft offiziell. Allerdings ging es hier vor allem auch um Morddrohungen. Teil der Änderung aus dem Jahr 2021 ist auch, dass Opfer eine bessere Prozessbegleitung haben und nicht mehr für die Kosten aufkommen müssen. Vielen geht das Gesetz aber nicht weit genug. Die oberösterreichische Gesundheitslandesrätin und stellvertretende Landeshauptfrau Christine Haberlander von der ÖVP erklärte nach dem Tod von Dr. Kellermeier, Zitat, dass Hass, Intoleranz und Gewalt nie die Antwort, sondern stets die hässliche Seite der Gesellschaft seien. In einem vereinten Europa sollte auch die Strafverfolgung für Delikte dieser Art grenzüberschreitend möglich sein. Diese ist derzeit nämlich nicht möglich. Angesichts des tragischen Todes von Lisa Maria Kellermeier müssen Schuld und Täter erst abschließend geklärt werden. Trotzdem stellt sich auch für die Gesellschaft die Frage nach Motiven von Hass im Netz und ganz konkret, was man dagegen tun kann. Über diese Fragen sprechen wir jetzt im Interview mit der Geschäftsführerin von Zara, Caroline Kerschbaumer. Zara ist eine Organisation für Zivilcourage und Antirassismusarbeit und berät Opfer von Hass im Netz. Herzlich willkommen, Caroline Kerschbaumer. Wir gehen gleich ins Thema hinein. Der Tod der oberösterreichischen Ärztin hat das Problem der Morddrohungen durch die scheinbar anonymen Autoren auf tragische Weise veranschaulicht. Auch Politiker haben bei ihren Rücktritten die Anfeindungen als Grund genannt. Das Phänomen von Hass im Netz ist allgegenwärtig. Ist das ein reines Corona-Phänomen oder wie sehen Sie das von Zara?
Also es handelt sich nicht um ein reines Corona-Phänomen. Hass im Netz ist ein deutlich größeres Thema, das es schon lang vor der Pandemie gegeben hat. Hass geht ganz unterschiedlichen Gruppen bzw. einzelnen Personen aus. Was wir schon gesehen haben, ist gerade in der Anfangsphase, also eben als die Pandemie begonnen hat und auch jetzt zuletzt eben gegen Ende 2021 und Anfang 2022 haben wir sehr viele, also auffällig viele Meldungen bekommen, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Corona zu tun hatte, beziehungsweise Corona-Maßnahmen zu tun hatten. Also im Jänner zum Beispiel haben wir über 40% aller Meldungen hatten mit Corona-Maßnahmen zu tun. Allerdings dann in der Zeit danach war das wieder deutlich verringert.
Sie arbeiten bei Zara ja auch intensiv bei der Beratung mit. Wenn Sie sagen, die Zahl hat sich verringert, aber davor ging die Zahl besonders hoch und viele hatten mit dem Thema Corona zu tun. Was waren denn da genau die Motive?
Also auch da ganz unterschiedlich, nachdem wir da wirklich ganz unterschiedliche Gruppen bzw. Menschen haben, also Gruppen von Personen oder Einzelpersonen, die bei uns Postings melden, sind auch entsprechend quasi die Hasspostings sehr, sehr unterschiedlich. Also es geht wirklich um einzelne Geschichten zwischen bekannten Menschen, also Menschen, die sich untereinander kennen und sich anfeinden oder eben wo ganze Gruppen herabgewürdigt werden. Also das ist wirklich, das ist jetzt schwierig, das auf konkrete Motive festzumachen, weil wir einfach sehen, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also was relativ eindeutig ist, also was wir sehr oft sehen, dass es eben sehr oft eine bestimmte Diskriminierungsgründe gibt. Das war auch schon zu Beginn der Pandemie sehr klar ersichtlich, dass viele Menschen Gruppen gesucht haben, um denen die Schuld für die Pandemie, Schuld jetzt unter Anführungszeichen, in die Schuhe zu schieben. Ganz am Anfang der Berichterstattung, also der Corona-Berichterstattung, da ging sehr viel auch drum in den Medien, dass jetzt das Virus oder ob das Virus aus China kommt. Und da haben wir zum Beispiel gesehen, dass Menschen, die Chinesisch als Chinesisch gelesen werden, dass die sehr viel Hass abbekommen haben. Und wie sich dann aber die Medienberichterstattung wieder verändert hat, hat das wieder abgenommen. Also die Meldungen zumindest, die bei uns eingegangen sind, haben da wieder abgenommen. Dann in der Folge wurden geflüchteten Menschen sehr viel, haben überdurchschnittlich viel Hass abbekommen, auch bezüglich eben der Corona-Krise, weil es einfach immer, also das ist eh so dieses System Rassismus, dass häufig so ein Wir und die anderen kreiert wird, also so Gruppen kreiert werden und dann wird eben beurteilt oder verurteilt, wer eben quasi die Guten sind und die Schlechteren sind und Schuldzuweisungen werden gemacht. Und das hat man auch gesehen, dass eben das auch da in der Pandemie das so instrumentalisiert wurde.
Es wurde 2021 ein Gesetz zu Hass im Netz und gegen Gewalt verschärft. Kann das Gesetz im jetzigen Ausmaß Betroffene schützen?
Zum Teil. Also im Detail geht es ja eher um ein, also geht's nicht um ein Gesetz, sondern es war ein ganzes Gesetzespaket eben, das da geschürt worden ist, wo viele zum Teil neue Gesetze geschaffen wurden und bestehende Gesetze verändert bzw. verschärft wurden. Einerseits, also in manchen Bereichen ja, haben wir jetzt einen größeren Schutz von betroffenen Personen, in vielen Bereichen aber auch nicht. Was vielleicht ein wichtiger Punkt ist, ist das eine, also ein wichtiger Punkt ist, dass Gesetze vor allem dann wirklich gut schützen können, wenn sie auch bekannt sind. Das heißt, wenn die Gesetze unter Betroffenen oder auch unter Täter, Täterinnen nicht oder nicht wirklich bekannt sind, dann ist auch der Schutz, den sie haben, also es gibt dann auch einen Schutz, aber er ist deutlich geringer, als wenn ich meine Rechte, also als wenn das bekannt ist, als wenn man weiß, was darf man nicht, was kann ich auch dagegen tun und wie kann ich mich dagegen wehren. Das heißt, das ist ein großes Thema, der Bekanntheitsgrad, die Information einfach über die aktuelle Gesetzeslage, wo es noch sehr, sehr viel Raum nach oben gibt. Und das andere Thema ist, dass Gesetze wichtig sind, unterstützen können, aber dass auch klar sein muss, dass gerichtliche, also rechtliche Verfahren, Gerichtsverfahren sehr anstrengend sind. Das ist zum Teil, also es ist sehr oft emotional belastend. Es kann auch finanziell, also je nachdem, was man machen möchte, finanziell ein Thema sein. Also das ist einfach wichtig, dass die Menschen dann auch darüber aufgeklärt werden, was es bedeutet, ein Gerichtsverfahren zu beginnen. Also das sind jetzt einmal zwei Aspekte, denen man sich bewusst sein muss, neben diesen ganzen Regeln, die es jetzt gibt, inhaltlich, eben muss einem auch bewusst sein, auch wenn die Regeln gut sind, aber was heißt denn das dann in der Praxis?
Das heißt, würden Sie dann Opfern vorschlagen, sie sollten sich juristisch oder rechtlich nicht wehren, oder was würden Sie ihnen vorschlagen, was sie tun sollen?
Nein, auf keinen Fall. Vorschlagen, also was unser Zugang ist in der Beratung, ist, dass wir informieren über die rechtlichen Möglichkeiten, die es gibt. Schauen sehr dabei darauf, was ist der betroffenen Person wichtig, also was möchte die Person, weil auch da sind ja die Wünsche ganz unterschiedlich. Es kann einfach sein, dass jemand einen Vorfall nur gemeldet haben möchte. Es kann sein, dass jemand wirklich etwas tun möchte dagegen, also sich irgendwie wehren möchte dagegen. Es kann sein, dass jemand ein Hassposting nur gelöscht haben will, dass das einfach nur weg ist und dann seine Ruhe oder ihre Ruhe haben möchte davon. Also da sind auch die Wünsche sehr unterschiedlich und die sind für uns sehr wichtig zu hören, okay, was braucht denn die betroffene Person und was möchte sie und wie können wir dabei unterstützen. Und wenn es dann wirklich zu rechtlichen Schritten kommt, also das wirklich gewünscht ist, dann ist es unsere Aufgabe, darüber aufzuklären, was das bedeutet. Also abraten, nein, auf keinen Fall, ist jetzt nicht meine Intention, aber es ist wichtig, dass die Menschen, bevor sie ein Verfahren beginnen, eine ungefähre Vorstellung davon haben, was sie da erwartet und natürlich vor allem konkret kostentechnisch, was da auf sie zukommt. Wenn da Kosten involviert sind, dann ist natürlich wichtig, dass die betroffenen Personen da gut aufgeklärt sind.
Das heißt, ich als Opfer trage eventuell auch die Kosten für einen Prozess?
Das kommt darauf an, welche Art von Prozess das ist, aber es gibt Verfahren, die sind kostenpflichtig, andere sind ganz kostenbefreit. Dann wurde jetzt auch im Rahmen dieser Gesetzesnovelle einige Verfahren, also relevante Verfahren für Hass im Netz, wurden kostengünstigere Varianten geschaffen. Aber ich denke mir halt auch, 100 Euro zum Beispiel sind 100 Euro und ist nicht nichts. Ja? Also auch wenn die Kosten geringer sind, sind das Kosten, über die man einfach aufklären muss und Bescheid wissen muss. Und dann gibt es eben auch andere Verfahren, wo es kein Kostenrisiko gibt. Also das ist wirklich je nach Verfahren ganz unterschiedlich.
Weil wir gerade schon über das Gesetz gesprochen haben, Sie als auch beratende Organisation, Sie sind fast täglich mit diesen Punkten, mit diesen Themen befasst. Was müsste sich denn am Gesetz Ihrer Meinung nach ändern?
Also unser Eindruck ist im Moment, dass es im Moment weniger darum geht, die Gesetze weiter zu verändern und weiter noch, auch wenn es hier und da Dinge gibt, die verbessert werden könnten, zum Beispiel der Cybermobbing-Paragraph, das ist der Paragraph 107c Strafgesetzbuch, wo es Veränderungen aus unserer Sicht bräuchte. Aber das viel Wichtigere ist aus unserer Sicht jetzt, dass die Gesetze haben wir und wir haben eigentlich viele Gesetze, die greifen würden. Der Punkt ist einfach, die Menschen müssen darüber Bescheid wissen. Es braucht jetzt Präventionsmaßnahmen, es braucht ausreichend Beratungsmöglichkeiten, dass man wirklich eine gute und effektive Beratung sicherstellen kann, dass alle Menschen darüber wissen, dass es diese Beratungsangebote gibt und die auch finden und wirklich alle die Möglichkeit haben, das auch in Anspruch zu nehmen. Es braucht gut geschulte Behörden, also Polizei und auch die Gerichte müssen einfach ausreichend ausgestattet sein und auch geschult sein für das Thema Hass im Netz und auch die Möglichkeiten haben, da wirklich entsprechend und besser zu reagieren. Also deswegen unsere Forderungen gehen jetzt eher in Richtung, was braucht es denn noch außer der Gesetzeslage, weil da braucht es einfach noch viel, ja, sehr viele andere Faktoren sind da einfach auch noch wichtig, damit die Gesetze, so wie sie sind, auch wirklich gut eingehalten werden können.
Wie kann ich mich denn, bevor ich überhaupt zu einer Beratungsstelle gehe, bevor ich juristische Wege einleite, kann man sich von vornherein gegen Hass im Netz schützen?
Also da ist uns immer recht wichtig, kann ich mich eben gegen Hass im Netz schützen? ist mir wichtig, da im Vorhinein noch zu sagen, dass wir vorsichtig sein müssen, dass wir nicht die Verantwortung, keinen Hass im Netz abzubekommen, bei den Betroffenen sehen, sondern die Verantwortung ist ganz klar und gänzlich bei Tätern, Täterinnen. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe von betroffenen Personen in Wahrheit, sich gegen Hass im Netz zu schützen, sondern eben die andere Richtung, in andere Richtung. Gleichzeitig gibt es Möglichkeiten im gewissen Ausmaß, die man wahrscheinlich machen kann. Was wir zum Beispiel oft hören oder was auch in Studien belegt ist, dass Betroffene von Hass im Netz sich dann aus dem Netz zurückziehen, also dass man irgendwie rausgeht aus Social Media. Das ist sicher etwas, was demokratiepolitisch problematisch ist, wenn gewisse Gruppen von Personen, die sehr viel Hass abbekommen, sich da aus der öffentlichen Diskussion zurückziehen. Also höchst problematisch sogar, also das kann auch nicht die Lösung sein. Was man sicher machen kann, ist sich seine Privacy-Einstellungen gut anschauen. Man kann natürlich auf den eigenen Schreibstil, also Tonfall, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, beim Geschriebenen achten. Vor allem, wenn man etwas kritisiert, ist das sicher wichtig. Man kann versuchen, Verbündete zu suchen. Es ist wichtig, auch mal Pausen zu machen. Also es gibt so ein paar kleine Tipps, aber eben ganz, ganz wichtig ist mir, dass es nicht so verstanden wird, dass die Verantwortung jetzt bei den Betroffenen läge, sondern die Verantwortung gilt zu 100% den Tätern und Täterinnen und dort gilt es auch anzusetzen, als jetzt Betroffenen zu sagen, was sie alles tun müssen, damit sie keinen oder weniger Hass im Netz abbekommen.
Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und ich hoffe, dass wir uns nicht mehr häufig über solche Fälle unterhalten müssen.
Ja, vielen Dank ebenfalls für das Gespräch und danke, dass Sie dieses wichtige Thema aufnehmen. Ich fürchte, es wird noch eine Zeit lang, es wird uns noch länger beschäftigen.
Aber nicht nur Hass im Netz beschäftigt uns dieser Tage, sondern leider auch der Krieg in der Ukraine sowie die Energieversorgung. Mehr und Aktuelles dazu lesen Sie auf kurier.at. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Auf www.kurier.at/podcast findet ihr auch noch mehr Kurier-Podcasts. Ton und Schnitt von Aaron Olsacher. Produziert von Elias Nadmesnik. Damit verabschiede ich mich jetzt. Mein Name ist Jana Dauer. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hoffe, wir hören uns auch morgen wieder.